Vielen Dank. Gott lässt sich Zeit. Tickt's noch? Wie ticken wir denn? Die Soziologen, die Psychologen, die Ärzte, die Krankenkasse schlagen heftig Alarm, weil sie sagen, wenn das so weitergeht, haben wir im Jahr 2020 von den Top 5 Krankheiten weltweit Top 5 Krankheiten, werden wir im Jahr 2020 3 aus dem Bereich Überforderung, Burnout, Erschöpfung. Aus diesem Bereich werden wir 3 von den Top 5 haben weltweit. Die Krankenkassen wissen, das wird sie einen Haufen Geld kosten und deshalb versuchen die jetzt dagegen zu steuern. Und in der gesamten Breite unserer Gesellschaften, hier in Mitteleuropa, also Schweiz, Österreich, Deutschland, beschäftigen sich wahrlich nicht die Theologinnen und Theologen und auch nicht die Christen unbedingt, sondern viele Expertinnen und Experten beschäftigen sich mit diesem Thema. Und ich habe einiges gelesen und dann stieß ich auf etwas ganz Interessantes. Einer der ganz großen Soziologen sagte, woher kommt es eigentlich, dass wir die Gesellschaft sind, die am wenigsten Zeit hat? Es müsste eigentlich anders sein. Es müsste eigentlich so sein, dass wir die Gesellschaft sind, die am meisten Zeit hat, weil die moderne Technik, mit der wir unsere Arbeiten, unsere Kommunikation, all das ja viel schneller und speditiver und effektiver erledigen. Wo geht denn eigentlich die ganze Zeit hin, die da übrig bleiben müsste? Es ist aber statistisch tatsächlich so, die messen das, die Soziologen messen das. Wir schlafen heute weniger als noch vor vielen Jahren. Wir verbringen weniger Zeit, einfach mal spazieren gehen. Wir verbringen weniger Zeit mit, einfach mal mit einem guten Freund reden. Wir verbringen weniger Zeit mit Essen. So schön, dass ihr euch gestern Abend hier zusammengefunden habt und habt die Zeit, das Essen, einander genossen. Das ist wichtig. Und viele Menschen fühlen sich durchs Leben gehetzt und getrieben. Woher kommt das? Dieser Soziologe Hartmut Rosa sagt, also er sagt, es gibt viele Gründe, aber einer, der mir ganz besonders gut gefällt, ist, ja, ist doch klar, wir haben Gott sozusagen abgeschafft und haben damit auch die Verheißung eines ewigen Lebens verloren. Und wer die Verheißung eines ewigen Lebens verloren hat, ist dazu verdammt, ein ewiges Leben vor dem Tod erleben zu müssen. Wir haben nur diese Lebenszeit. Und was ist jetzt ein glückliches Leben? Ein glückliches Leben gilt heute als ein Leben, das du vollstopfst mit so vielen guten, positiven, prickelnden, tollen, junge Sprache, geilen, sexy Erlebnissen wie möglich. Stopf das voll. Wir haben so viele Möglichkeiten, das Leben zu erleben. Wir haben so viele Möglichkeiten zu konsumieren. Das ist das glückliche Leben. Folgendes Problem. Die Möglichkeiten vermehren sich jedes Jahr so schnell, dass du, wenn du versuchst, so viel wie möglich Glück zu erleben in der dir zur Verfügung stehenden Zeit, machst du die Erfahrung, dass die Möglichkeiten immer mehr werden, dass der Abstand zwischen dem, was möglich ist und dem, was du real erlebst, wird immer mehr. Du schaffst es überhaupt gar nicht, alles, was möglich ist, zu genießen, zu konsumieren, zu erleben. Das ist unser Problem. Wir haben zu wenig Zeit. Und deshalb neigen wir heute dazu und sagen, dann verdichten wir die Zeit. Dann packen wir mehr Erlebnisse in die uns zur Verfügung stehende Zeit. Dann machen wir vielleicht doppelte und dreifache Erlebnisse. Oder wir lassen die Erlebnisse einander wie überlappen. Das ist die unglaubliche Freiheit, in der wir heute leben. Wähle, wer du bist. Wähle, wie du dich lebst und glücklich bist. Und ich finde das toll übrigens, dass wir in so einer herrlichen, freien Zeit und Gesellschaft leben, wo das möglich ist. Wähle, was für dich richtig gut und wertvoll ist. Wähle, durch welche Erlebnisse du dich deiner Identität, deines Glücks vergewissern willst. Und jetzt wähle den Gott, der am besten zu deiner Lebenskonzeption passt und mit dem du maximale Erlebnisse machen kannst. All das ist an sich noch gar nicht so schlecht. Das ist an sich noch relativ neutral. Nur, wir übertreiben es, wir überdrehen es. So fühle ich mich. Und vielleicht findest du dich in meinem Lebensgefühl wieder. Ich wollte mein Leben vorantreiben, aber es fühlt sich an, als ob mich das Leben vor sich hertreibt. Wie wurde aus der Freiheit zu wählen die lähmende Pflicht, alles wählen zu müssen? Ich wollte doch alle möglichen Erlebnisse in mein Leben passen. Jetzt habe ich Angst, wohlmöglich das Leben zu verpassen. Wie wurde aus der Freiheit, selber an Gott glauben zu dürfen, der Zwang, selber der Gott meines Lebens sein zu müssen? Ich wollte es zu etwas bringen, aber jetzt muss ich alles daran messen, ob es mir sofort etwas bringt. Warum bin ich so kontaktreich und doch so beziehungsarm? Warum habe ich 2000 Bilder vom letzten Urlaub auf meiner Festplatte, aber kein einziges Bild hat sich in meine Seele eingebrannt? Wie kommt es, dass ich navigationssicher durch die Welt fahre, aber nie auf der Erde ankomme? Ich wollte doch zu mir selbst finden, aber es fühlt sich so an, als dürfte ich nie der sein, der ich bin. Als müsste ich gestern schon der gewesen sein, der ich morgen sein könnte. Wie wurde aus dem Schöpfer seines Selbst ein erschöpftes Selbst? Ich dachte, ich zünde den Nachbrenner. Dabei habe ich mit dem Ausbrennen gezündet. Ich wollte doch auf die Leiter, die nach oben geht, auf die Schiene in die Zukunft. Aber es fühlt sich so an, als hätte einer die beiden Enden meiner Leiter genommen, zusammengebogen und ein Hamsterrad draus gemacht. Mein Leben rast dahin, aber ich komme nicht vorwärts. Ich wirbel viel Staub auf, aber es bleibt alles beim Alten. Nur die Herzensstaubschicht wird dicker. Findet ihr euch ein bisschen wieder in diesem Lebensgefühl? Vielleicht ist das eher eine Predigt für die Jüngeren unter uns. Ich habe den Eindruck, die ältere Generation ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber den Speed des Lebens verdanken wir auch den Generationen, die diese Gesellschaft vor uns gestaltet haben. Die haben da schon kräftig die Beschleunigungsschraube mitgedreht, sodass wir alle zu wenig Zeit haben. Und wisst ihr, manchmal muss ich dann echt fragen, sag mal, Andi, tickt's noch? Tickt's noch? Also zum Beispiel, wenn ich das lese, ja. Zalando wirbt mit dem Spruch, schrei vor Glück. Langnese wirbt, so schmeckt Glück. Keggy Fred wirbt, glücklich Machali. Und Mediamarkt wirbt damit und sagt, kauf dich glücklich. Sag mal, Leute, tickt's euch allen noch? Ich bin doch nicht blöd. So, und manchmal müssen wir über uns selber lachen, ja? Und wenn wir über uns selber lachen, das ist oft sehr gesund und dann bekommen wir auch so eine gute Haltung, auch zu diesem Hamsterrad, zu diesem rasenden Stillstand. Und so entstand folgendes Gebet. Lasst uns gemeinsam beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Zeit unsere, ohne Himmel, geheiligt werde dein Management, dein Speed komme. Deine Verdichtung geschehe bei der Arbeit, so auch in der Freizeit. Unseren Adrenalinschub gib uns heute. Und vergib uns unsere Vergeudung, wie auch wir vergeben deine Knappheit. Und führ uns nicht in die Langeweile, sondern erlöse uns vom Erlebnisloch. Denn dein sind die Märkte und das Maximum und das Multitasking. Von nun an ewig online, Login. Gott tickt definitiv anders als wir. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt auf den großen Bang. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Achtung, Leute, jetzt gleich geht hier richtig was ab. Es werde Licht. Wow. Nicht schlecht für den Anfang. Läuft für Gott. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Was? Das war's? Abend und Morgen, erster Tag, Licht mehr nicht. Und dazu braucht Gott einen ganzen Tag. Und warum macht er nicht gleich weiter? Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Okay, immer noch nicht fertig. Wie lange das wohl noch dauern wird? Lass mal vorspulen. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Also das geht jetzt gar nicht mehr. Wenn Gott doch allwissend ist, dann kann er sich doch die Welt perfekt hier ausdenken. Und wenn er allmächtig ist, dann kann Gott exakt die Welt, die er sich hier ausgedacht hat, die kann er doch mit einem Mal, mit Boom, und dann ist die Welt da. Ich fasse es nicht. Gott nimmt sich im Akt der Erschaffung dieser Welt Zeit. Das muss euch erstaunen. Eigentlich hätte er, wenn er sie so geschaffen hätte, wie wir ticken, hätte er wirklich in Bruchteil einer Sekunde alles da. Ja? Ach, liebe Leute, da ist Rhythmus. Das dauert lange, bis der Mensch kommt. Die Schöpfung ist am Anfang noch nicht das, was sie nach 7 Tagen ist. Gott gibt der Schöpfung Zeit. Die Schöpfung ist gut und später ist sie sogar sehr gut. Und diese Schöpfung ist sehr gut, aber diese Schöpfung ist noch nicht vollendet. Das ist dann der große Plan, das Projekt Gottes, das Gott sagt: Und jetzt, lieber Mensch, möchte ich mit dir zusammen dafür sorgen, dass diese ganze Erde verwandelt wird in einen Garten Eden. Und dann ist die Schöpfung vollendet. wenn dieser Garten da ist. Gott lässt sich Zeit, er erschafft die Zeit und er schenkt seinen Geschöpfen Zeit. Und er beteiligt die Geschöpfe. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott und Geschöpfe immer enger zusammenarbeiten? Einerseits sagt Gott, es werde und dann wird's. Aber als er dich und mich geschaffen hat, da hat er nicht gesagt, es werde der Mensch und dann boom, war der Mensch da, sondern da kniet Gott sich hin und macht aus der Erde vom Acker, macht er uns aus bereits vorhandenem Material. Also er arbeitet zusammen mit der Schöpfung. Und die Wassertiere sind ganz anders geschaffen wie die Landtiere. Bei den Landtieren sagt Gott, die Erde bringe hervor. Es ist ein gemeinsames Projekt. Geschöpfer und Geschöpf arbeiten zusammen. Und auch das braucht Zeit. Es wäre ja schneller gegangen, wenn Gott es alles alleine gemacht hätte. Und dann hat Gott nichts Besseres zu tun, als dass er sich einen kompletten Tag freinimmt, dieser ominöse siebte Tag. Das erste Geschöpf, was geheiligt wird, ist die Zeit. Heiliger Geist, der liebt es, zu heiligen Kreaturen, zu heiligen, denen so einen besonderen Platz zu geben, ganz nah bei Gott. Und die erste Kreatur, die geheiligt wird, ist die Zeit, der Schabbat. Und ich erzähle euch kein Geheimnis. Der Mensch hat sich gegen die Zeit und gegen die Ruhe und gegen das Wohnen Gottes entschieden. Und wir haben diesen Schabbat verloren. Und jetzt kannst du die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen erzählen als eine Suche Gottes nach der verlorenen Zeit. Eine Suche Gottes nach der verloren gegangenen Ruhe im Garten Eden. Eine Suche Gottes nach dem Wohnort, wo er zusammen mit den Menschen in der Schöpfung wohnen wollte. Und er macht einiges, um diesen verloren gegangenen Schabbat, um diesen Ruheort, diesen Wohnort wiederzufinden. Er befreit sein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten. Jo, da war auch wenig Zeit. Immer schaffen, immer arbeiten und dann auch noch für andere. Und Gott sagt, aus, Schluss, ich befreie euch und ich bringe euch in ein Land. Und dort sollt ihr zur Ruhe kommen und dort sollt ihr wohnen. Und erinnert euch bitte daran und feiert, dass die Sklaventreiberei vorbei ist an diesem siebten Tag am Schabbat. Und dann lässt sich Gott einen Tempel bauen und dann wird Schabbat und Tempel, das gehört ganz eng miteinander zusammen. Und so fordert der König Salomo auf, als der Tempel eingeweiht und eröffnet wird. Und nun brich auf, Gott, Jahwe, nach deiner Ruhestätte. Und liebe Gemeinde, wenn Gott zur Ruhe kommt auf dieser Erde, dann finden die Menschen zur Ruhe. Gepriesen sei Jahwe, der seinem Volk Ruhe verliehen hat. Ja, jetzt ist Gott wieder gegenwärtig, seine Herrlichkeit im Tempel. Hier ruht er, hier wohnt er. Der Herr hat Zion erwählt und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Dies ist die Stätte meiner Ruhe ewiglich. Hier will ich wohnen, denn das gefällt mir. Aber ich erzähle euch auch kein Geheimnis, wenn ich sage, ist auch schief gegangen. Das Volk Gottes hat diesen Tempel entheiligt, hat etwas anderes draus gemacht, als Gott wollte. So wurde dieser Tempel zerstört. Das Volk Das Volk verliert die Ruhe, wenn Gott nicht mehr in seiner Mitte ruht. Das Volk verliert seinen Wohnort, wenn Gott nicht mehr im Tempel oben auf dem Zion wohnt. Der Tempel wird zerstört. Und so klingt das Alte Testament aus mit dieser bangen Frage. Wird Gott noch einmal zur Ruhe kommen, als König auf dem Zion, mitten in seinem Volk und bei uns wohnen? Und die Frage ist deshalb bange, weil das Volk weiß ganz genau, wenn Gott nicht mehr zur Ruhe kommt, als König in unserer Mitte, dann wird es keine Ruhe mehr für uns geben und keinen Schabbat und keinen Shalom. Und viele hundert Jahre später macht Gott sein Versprechen wahr und sagt, ich komme wieder. Ich finde Wohnung in eurer Mitte. Er wird Fleisch und schlägt sein Zelt auf bei uns. Kann es uns jetzt überraschen, dass dieser Sohn Gottes, Gott selbst, sagt, hier ist der neue Schabbat, hier ist die neue Ruhe, hier bei mir könnt ihr wohnen. Und das ist gut. Kommt her zu mir alle. Und bei mir findet ihr die Ruhe. Die Ruhe, die in dieser Welt nicht findet. Du bist eine lebendige Seele, so hat Gott dich geschaffen. Und ich gratuliere dir dazu. Seele, Nefesh, hier der Schlund, die Kehle, da geht dein Wasser durch, was du brauchst, jeden Tag zu trinken. Wir haben immer Durst nach Leben. Da geht die Speise durch. Hunger nach Leben. Jede Sekunde atmest du durch diese Kehle ein und aus, damit du am Leben bleibst. Gott hat dich geschaffen mit einer Vitalität. Da pulsiert etwas in dir. Und diese Welt kann das in einer bestimmten Weise durchaus stillen. Und wir leben in einem fantastischen, grandiosen Land mit derart vielen tollen, schönen Möglichkeiten, wo der Hunger und der Durst unseres Lebens tatsächlich irgendwie gestillt werden kann. Aber ich sage euch eins, als lebendige Nefesh bist du ein Fass ohne Boden. Du kriegst den Hals nie voll genug. Der Hunger und Durst deines Lebens, da ist die Welt nicht genug. Du bist von Gott gemacht, damit du bei ihm zur Ruhe kommst, damit der Durst nach Leben bei ihm gestillt wird. Gott setzt noch eins drauf und sagt, ich komme nicht nur im Sohn, ich komme im Heiligen Geist. Und wenn ich euch so angucke, sehe ich lauter Tempel und Wohn- und Ruheorte Gottes vor mir. Der Heilige Geist, Gott, Vater und Sohn haben Wohnung genommen in dir. Und eigentlich sollte es so sein, dass wenn Menschen dir begegnen, dass sie etwas spüren von dieser atemberaubenden Ruhe und von diesem Frieden Gottes. Ja, aber wir leben in einer Zwischenzeit und die endgültige Ruhe, Gott tüftelt dran. Gott ist dabei. Und der Hebräerbrief stellt diese Frage auch wieder. Ich meine, hey, es geht drunter und drüber, guckt euch das an. Muss ich das groß erwähnen, was gerade los ist in dieser Welt? Nein, wisst ihr alle. Also das ist schon auch die Frage für mich. Andi, wird dein Leben mal endgültig zur Ruhe kommen? Wirst du mal endgültig irgendwo Wurzeln schlagen? Kommst du irgendwann mal aus diesem Hamsterrad raus? Und der Hebräerbrief sagt, es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und dann ganz am Ende, jetzt kommt sie, die ewige Hütte Gottes, wo er zur Ruhe kommt in deinem Leben, wo er Wohnung nimmt bei dir, unzerstörbar, ungetrübt, das kann dann nichts mehr kaputt machen. Das kommt auf uns zu. Mann, wie freue ich mich. Das wird keine langweilige Sache, das glaube ich nicht. Also da wird Leben sein, das wird pulsieren, aber nicht mehr in diesem rasenden Stillstand, in dem wir heute leben. Nicht mehr Hamsterrad. Nein, da pulsiert das Leben anders. Da tickt die Zeit anders. Da ist Zeit nicht bloß eine Ressource, von der wir immer nur zu wenig haben. Da werden wir die Fülle der Zeit haben. Vielleicht bleibt da die Zeit stehen. Keine Ahnung, was Ewigkeit ist. So, und jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage an euch. Warum um alles in der Welt hat Gott denn nicht mit Offenbarung 21 angefangen? Er hätte doch die Welt von Anfang an so erschaffen können, dass sie im Zustand von Offenbarung 21 ist. Warum um alles in der Welt beginnt Gott mit dem Anfang und nicht mit dem Ende? Er hätte sich eine Menge sparen können, wenn er das gemacht hätte. Er hätte sich eine Menge Ärger sparen können. Und er hätte dir und mir eine Menge Leid und Schmerz und eine Menge Scheitern sparen können. Viel Krankheit. Er hätte sich das alles sparen können. Also es ist eine schwerwiegende Frage, die ich stelle. Er hätte sich das alles sparen können, wenn er mit Offenbarung 21 anstatt mit 1. Mose 1,1 angefangen hätte. Ich kenne nur einen einzigen Grund. Und der Grund geht so. Meine Frau und ich, wir haben ein paar Jahre lang die Hilfe eines Ehepaares in Anspruch genommen. Und immer wenn wir bei diesem Ehepaar waren, je länger, je mehr war ich begeistert. Die hatten die goldene Hochzeit schon lange hinter sich. Ein halbes Jahrhundert waren die verheiratet. Aber die waren immer noch so lebendig. Ich wage zu behaupten, die beiden waren verliebt ineinander. Die Augen, das hat geleuchtet, das hat geblitzt. Die haben sich auf die Schippe genommen, geärgert, hier ein Knuff und da noch ein Kommentar und gelacht. Und es war herrlich mit denen. Und wenn du so ein Ehepaar vor dir hast, da denkst du auch, Mensch, so will ich auch mal wie die. Und jetzt stellt euch vor, Simone und ich, wir wären zu denen hingegangen und hätten gesagt, hey, das wollen wir auch. Sagt, hättet ihr nicht eine Pille für uns? Und wenn wir die jetzt schlucken, werden wir katapultiert 3 Jahrzehnte in die Zukunft und sind dann in dem Zustand, in dem ihr jetzt seid. Was hätte dieses Ehepaar gesagt? Dieses Ehepaar hätte uns gesagt, liebe Simone, lieber Andreas, wisst ihr, das, was ihr jetzt vor euch seht, da kannst du keine Pille für nehmen. Da gibt es auch keine Love Potion, kein Zaubertrank, kein Liebestrank, den du dir da... Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Das hat Zeit gebraucht. Bis dass wir an dem Punkt unserer Liebe waren, in unserer Ehe, so dieses tiefe Glück und diese tiefe Geborgenheit, das kannst du nur haben mit Zeit. Das braucht Zeit. Und das ist der tiefste Grund, warum Gott mit dir, mit dem Anfang anfängt und nicht mit dem Ende. Das kann er nämlich nicht, weil er dich liebt. Und wenn er dich liebt, dann heißt das, er gibt dir, er muss dir da Zeit geben. Die Liebe kann nicht beschleunigen. Die Liebe kann auch nicht vorprogrammiert werden. Da gibt's keine Algorithmen, die da in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Herzen irgendwie abticken. Die Liebe kann auch nicht manipulieren. Sie kann auch nicht zwingen. Liebe ist auch nicht immer sofort genießbar. Es gibt deutlichen Genussaufschub in der Liebe. All das gehört zur Liebe Gottes, zu deinem Leben. Und deshalb sage ich ein Hoch auf die Liebe Gottes. Ein Hoch auf die Zeit, die er uns in seiner Liebe gibt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, aber sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie duldet alles. Die Liebe hat Zeit ohne Ende. Und glaubt mir, ich weiß, was ich hier sage. Ich habe es ja schon angedeutet, dass meine Frau und ich auch nicht so die Expertinnen und Experten in Liebe sind und dass wir Hilfe brauchen und Zeit und uns diese Zeit auch geben müssen. Und jetzt kommt das Evangelium für diesen Tag. Wenn das jetzt alles stimmt, dass Gott sich aus Liebe zu dir Zeit nimmt, als er dich erschaffen hat und dass er dir die Zeit geschenkt hat, dann heißt das für dich heute Morgen: Ach du herrliches, wunderschönes Geschöpf Gottes. Kommt mal hier vorne hin, guckt euch mal an, wie schön ihr seid. Guckt euch mal an, wie mit Würde und Ehre und Herrlichkeit ihr ausgestattet und gekrönt seid. Wollen wir uns diese Lüge, die so eigenartig tickt, dass wir eigentlich nie gut genug sind und eigentlich immer zu spät sind mit uns, wollen wir uns das weitergeben? Nein, das ist das Evangelium. Gott lässt sich Zeit und deshalb hast du Zeit, damit aus dir der Mensch werden kann, der du einmal sein wirst. Du musst jetzt noch nicht der oder die sein, die du in Zukunft einmal sein wirst. Du darfst bitte viel geduldiger mit dir sein. Und übrigens auch mit denen, die jetzt hier gerade mit dir in diesem Raum sitzen. Du bist schon Gottes Kind, ja. Aber eines Tages wirst du vollendet sein. Mit der Zeit. Du musst jetzt auch noch nicht das erleben, was du einmal erleben wirst. Gott schenkt dir Zeit. Vielleicht ist das auch eine Überforderung für dich, wenn du all das erlebst, was du erleben könntest. Jesus sagt das mal den Jüngern, er sagt, ich könnte euch jetzt die ganze Wahrheit irgendwie wie sagen, aber das wäre eine totale Überforderung. Aber wenn der Geist kommt, wird er euch Stück für Stück dann in die Wahrheit leiten. Ich staune über eine Spiritualität, die sagt, immer mehr von Gott erleben, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer schneller, immer, immer, immer dichter Gott erleben. Und ich sage, oh Leute, also wenn ich Gott so erleben würde, wenn ich Gott mal in, ich kann das gar nicht aushalten. Ich bin manchmal so froh, dass Gott wie auch etwas weiter weg mal von mir bleibt, dass er sagt, okay, jetzt braucht der Andi los mal Zeit für sich, jetzt hänge ich ihm nicht permanent auf der Pelle, sondern er sagt, Andi, du brauchst mal Zeit, schwing dich auf dein Fahrrad, guck dir die Natur an, atme tief durch und sei mal für dich alleine. Übrigens, solange du in der Welt so auf dem Fahrrad fährst, halte ich dann den Planeten fest, damit du mal ganz alleine für dich sein kannst, ja? Also die Anwesenheit Gottes führt manchmal zu einer heilvollen Abwesenheit Gottes in meinem Leben, damit ich Zeit habe, einfach mal für mich. Du musst jetzt noch nicht alles, auch mit Gott erleben, was du einmal erleben wirst. Also Freunde, ich sag's euch, ich durfte nie in den Fußballverein gehen, weil meine Eltern das nicht wollten. Ich wäre einer der Besten geworden. Ich leide da bis heute dran, eine riesige verpasste Option. Jetzt kommt langsam die Zeit, jetzt sind doch die meisten guten Fußballer aus San Cresciona besser als ich, mit 46 so, ja. Mein großer Traum war eines Tages ein Opel GT, Baujahr 76, 77, 78, zu restaurieren, zu tunen und damit durch die Lande. Opel GT, ein wunderbares Auto. Jetzt in Genf steht die neue Version der Firma Opel als Kraftfahrzeug. Ich habe da keine Zeit dafür. Meine musikalische Leidenschaft, ich habe da keine Zeit dafür, das auszuleben. Und jetzt könnten wir alle, auch ihr könntet all die Möglichkeiten, die wir haben, aber nicht ausleben können, könnten wir aneinander rein. Wisst ihr, worauf ich mich freue? Also ich werde Nationalmannschaft A spielen im Himmel. Ich habe im Himmel auch bestimmt eine Autowerkstatt. Da werde ich mit endlos viel Zeit das Auto restaurieren, was ich schon immer mal restaurieren wollte. Und vielleicht wird Johann Sebastian Bach sich mal Zeit nehmen für mich und wird mich begleiten, wenn ich sage, hey, wollen wir mal zusammen Musik machen? Übrigens, ihr seid dann auch dabei. Merkt ihr, mir hilft das, dass ich sag, oh, Andi, du musst jetzt nicht alles. Es kommt noch mal ein Leben nach dem Tod. Du. So, ich höre auf. Es wäre jetzt noch mal etwas ganz anderes mit euch, über Rhythmus unseres Lebens nachzudenken. Über Spiel, über Kunst, über Genießen, über, dass du endlich mal wieder ein bisschen umständlicher werden solltest, damit das Hamsterrad bei dir aufhört, ja? Oder dass wir aufhören sollten, sofort die Lösungstaste zu drücken. Ein Problem, sofort muss die Lösung her. Nein, Mann, bleib mal sitzen, sitz mal ein Problem aus. Und übrigens, die neueste Paartherapie hat auch gesagt, reden ist in ganz, ganz vielen Fällen gar nicht so gut. Schweigen und ein bisschen Zeit vergehen lassen ist für Paare, die sich lieben, oft viel, viel besser als immer sofort, jetzt müssen wir aber sofort miteinander reden. Hey, ihr Männer, das ist manchmal ein Frauending, was die uns aufs Auge drücken. Ihr merkt, Entschuldigung, es war ein Witz, ja. Nee, das war jetzt wirklich nicht Klischee, Männer und Frauen und so, also wirklich nicht. Ich belasse das dabei. Ich habe angedeutet, so ticken wir und das macht uns krank. Ich habe angedeutet, so tickt Gott. Ich möchte euch jetzt bewusst entlassen und sagen, jetzt halte dich Gott vielleicht einfach an diesem Tag hin und sag ihm, ja, so tick ich. Ja, und ich weiß auch nicht, wie ich aus diesem Hamsterrad rauskommen soll. Ich möchte dir jetzt keine Rezepte geben, die du dann auch wieder sofort umsetzen, entschleunigen, Zeitmanagement. Nein, lass das mal. Halt dich einfach mal Gott hin und sag, heute habe ich geahnt, du tickst anders. Und heute habe ich geahnt, ich darf haargenau die sein, die ich jetzt bin. Und was mit der Zeit noch alles kommen wird, das überlasse ich dir. Aber eins möchte ich doch sagen. Wenn in der gesellschaftlichen Breite wir dieses Thema diskutieren, steckt dahinter für mich eine tiefe Sehnsucht unseres Herzens. Und scheinbar kriegen wir diese Sehnsucht nicht tot. Die Sehnsucht nach der verlorenen Zeit, nach dem verlorenen Schabbat. Es ist die Sehnsucht nach dem Urgarten Eden. Und das ist der Grund, warum wir hier heute in der Schweiz so viele Gärten haben. Für die Vegetarier den Tiergarten, für die Exoten den botanischen Garten und für überforderte Eltern den zoologischen Garten. Für die Zaghaften den Vorgarten, für die Profis den Großgarten, für die Fleischesser den Gemüsegarten, für die Genießer den Obstgarten, für die Feinschmecker den Kräutergarten, für die Messis den Wildgarten, für die Perfektionisten den Ziergarten, für die Harten den Steingarten, für die Loser den Flaschengarten, für die Chaoten den Irrgarten und für die Plattgemachten den Alpengarten, für die Besinnlichen den Klostergarten, für die Gestressten den Stadtgarten, für die Robusten den Baumgarten und für die Adrenalin-Junkies den Kurgarten, für meine Mama den Blumengarten und für die Verliebten den Schlossgarten, für meine Frau den Rosengarten. Sag mal, wer geht eigentlich in den Lustgarten? Und was finden die an ihren komischen Schrebergärten? Jedenfalls für die Schaffer den Nutzgarten, für die Extremen den Klettergarten, für die Ökos den Solargarten, für die Mutlosen den Hochseilgarten, für die Hitzköpfe den Eisgarten, für die Rebellen den Anzuchtgarten und für die Streithähne den Nachbargarten. Und wer jetzt immer noch nicht genug hat, steigt auf den Dachgarten oder chillt im Wintergarten. Früh übt sich das alles im Kindergarten. Und ich lasse am liebsten ausklingen im Biergarten. Wir sehen uns in den Gärten Gottes. Amen.